Herzlich willkommen im Fundbüro, eurem Podcast zu vergessenen und relativ unbekannten Spielen. Ich bin der Edgar und am anderen Ende des Internets ist der Jan. Hallo Jan.
Hallo Edgar.
Ja, wir sprechen heute wieder über zwei, würde ich sagen, sehr unterschiedliche Spiele, so die auch zeitlich sehr weit auseinander liegen. Wir fangen an mit deinem Spiel, Jan. Du hast Big Pharma gespielt. Was ist das für ein Spiel? Um was geht's da?
Bei Big Pharma geht es ganz platt gesagt darum, dass man eine Firma hat, die Medikamente herstellt und verkauft und dabei möglichst Gewinn macht und nicht pleite geht.
Also ist das so ein bisschen die dunkle Seite des Medizin- oder Tablettenbetriebs? Oder ist das, gibt es irgend so eine moralische Komponente oder ist es Hauptsache, man hat maximal viel Geld verdient?
Nein, es hat überhaupt keine moralische Komponente, sondern es geht wirklich eher darum, seine Tabletten möglichst effizient herzustellen und dass diese auch wirklich möglichst gut helfen, um eben die Konkurrenz auszustechen und man eben mehr Geld für seine Tabletten verlangen kann.
Also umso wirkmächtiger diese Tabletten sind, umso mehr Geld kann man verlangen?
Genau, und je weniger Nebenwirkungen sie haben und je weniger stark diese Nebenwirkungen ausgeprägt sind.
Also gibt es auch irgendeine Möglichkeit, das zu testen. Aber lass uns das Step by Step machen. Also, weil ich glaube, sonst versteht ja überhaupt niemand, was das für ein Spiel ist. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Genau, also wir haben ein Spiel, wo es prinzipiell eigentlich darum geht, Produktionslinien zu optimieren. Also vielleicht so einen kleinen Stil wie bei Factorio. Factorio ist natürlich nochmal super komplex. So komplex wird das hier nicht, aber es geht so in die Richtung, man hat Förderbänder, auf denen eben Waren oder Sachen transportiert sind und dann bringt man sie in eine Maschine, da werden sie bearbeitet und dann fahren sie mit dem Förderband weiter und werden verarbeitet und irgendwann werden sie dann eben verpackt und verkauft. Genau, und das Ganze ist in so einer schönen, ich würde sagen, so Comic-Zeichen-Optik, die wirklich hübsch ist und auch wirklich gut gealtert ist. Und man guckt dann eben von oben drauf und baut dann eben seine Fabrik auf.
Also geht es eigentlich darum, so Produktionslinien zu designen und die zu verbessern, oder?
Ja, ganz genau.
Ah ja, okay. Und das war's schon oder gibt es noch mehr Elemente irgendwie, die da das vertiefen?
Was es noch gibt, ist, dass man natürlich weitere Wirkstoffe noch erforschen kann. Das ist nochmal so ein Teil. Da kann man eben Leute auf Expedition schicken, dann gibt es noch ein Forschungsteam, was man hat und dann ist es das im Grunde auch, was es so an Möglichkeiten gibt. Es gibt noch einen DLC, der noch ein paar mehr Micromanagement-Mechaniken mit einbaut, aber ich würde mich dann hier aufs Grundspiel konzentrieren und das sind wirklich so die Hauptmechaniken. Genau, und dann kommen eben immer mehr Maschinen und Möglichkeiten hinzu, je mehr man dann eben forscht.
Naja, okay, aber gibt es dann irgendwie eine Kampagne oder so irgendwas, die dann Step by Step das ins Spiel integriert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also es gibt ein Kampagnensystem, da gibt es sehr, sehr viele Missionen und das erste, was man machen kann, ist ein Tutorial und da merkt man schon, dass das Spiel aus dem Jahr 2015 ist, also mittlerweile auch 10 Jahre alt ist, denn so trocken sind die Tutorials heutzutage eher nicht mehr, denn es wird dann eben eine Fabrik geladen, wo schon so ein bisschen was aufgebaut ist und dann hat man so ein großes Textfenster. Und in diesem Textfenster hat man dann eben Text, der einem erklärt, wie das Spiel funktioniert und was man machen soll. Es gibt keine Pfeile, die sagen, jetzt musst du das anklicken und jetzt musst du das hierhin bauen, sondern es steht da eben im Text und du musst es dann eben selber durchführen. Und am Ende wird nur einmal gecheckt, ob du das Ziel vom Tutorial erreicht hast oder nicht und dann kannst du mit dem nächsten dann fortfahren. Genau, da muss man sich so ein bisschen durcharbeiten, aber ich muss sagen, es ist schon gut gemacht. Also es erklärt die Grundmechaniken sehr gut. Man kann dem gut folgen und ist eigentlich nie irgendwie aufgeschmissen, wo man gar nicht weiß, was man machen soll.
Okay. Und an das Tutorial schließen dann wahrscheinlich weitere Missionen an, oder Aufträge, die man erfüllen soll.
Genau, es gibt dann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen von sehr einfach bis super schwer dann verschiedene Kampagnen oder Missionen, wo man dann eben Ziele hat. Die erste Kampagnenmission ist dann zum Beispiel, dass man gewissen Jahresumsatz haben muss innerhalb von 10 Jahren. Und die nächste Mission ist dann, dass man ein bestimmtes Heilmittel 300 Mal herstellen soll. Genau. Und dann werden diese Ziele eben immer schwieriger. Und da ist man auch völlig frei, welches man spielt. Also man muss dann nichts freischalten, sondern es ist von Anfang an direkt alles freigeschaltet und kann dann eben aussuchen, worauf man halt eben gerade Bock hat. Oder man, wenn man sagt, Kampagne finde ich blöd, dann macht man eben freies Spiel, wo man dann eben ja komplett ohne Vorgaben dann eben bauen und spielen kann.
Okay, dann lass uns vielleicht jetzt nochmal kurz zur Präsentation zurückkommen, weil ich das jetzt gerade auch hier offen habe. Das Spiel sieht so ein bisschen clean aus. Also der Comic-Stil, den finde ich auch irgendwie ziemlich hübsch und so, das macht schon was her. Aber es wirkt so ein bisschen, weiß nicht, dröge ist vielleicht so das richtige Wort dafür. Ist dir das auch so vorgekommen oder ist das beim Spielen eh relativ egal, weil es halt einfach nur so eine Art Engine-Builder ist und du willst halt irgendwie die bestmögliche Medizinfabrik herstellen oder aufbauen?
Ja, eher Zweiteres. Also ich meine, zum einen passt das Clean sehr gut. Ich meine, wir stellen hier Medikamente her. Da wäre es schön, wenn es keine cleane Optik hätte. Und ansonsten hat es mich jetzt nicht so gestört. Also ich fand es eigentlich sogar recht schick. Die Produktionsschritte sind nett animiert, die Maschinen. Da passiert immer irgendwas. Die Fließbänder bewegen sich. Das funktioniert gut. Klar, es ist simpel. Kommen wir vielleicht auch noch drauf, warum das vielleicht auch sehr simpel alles gehalten ist. Aber es funktioniert und ich muss sagen, man merkt dem Spiel jetzt da nicht unbedingt an, dass das jetzt 10 Jahre alt ist. Also da ist auch wirklich eine schön zeitlose Optik gewählt worden.
Aber es gibt jetzt nicht irgendwie unterschiedliche Szenarien oder so irgendwas, wo sich dann, weiß nicht, bei manchen Spielen, so Offroad-Spielen gibt es ja dann vielleicht auch verschiedene Fraktionen oder so. Das macht jetzt hier nicht wirklich Sinn, aber dass du halt wirklich so nochmal einen Kontrast dazu hast.
Also wenn du dir das so ein bisschen bunter machen möchtest, du kannst die Fußbodenfarbe auswählen und sie verändern. Wow. Genau, das kann man machen, was ja auch durchaus man nutzen kann, um dann eben ja verschiedene Produktionsketten, hier wird zum Beispiel das Medikament hergestellt, hier wird das Medikament hergestellt, dann später mit verschiedenen Farben ja auch markieren kannst, dass du da nicht so den Überblick verlierst. Genau. Aber ja, die Musik, wenn wir schon bei der Präsentation sind, die ist, ja, ist halt so eine Dudelmusik, wie man sie bei solchen Spielen halt hat. Die kann man dann auch gut mal ausmachen. Ist jetzt aber auch nicht super nervig. Und ansonsten, die Maschinen, ja, machen auch nette Geräusche. Die Fließbänder machen Geräusche. Man merkt, es passiert was in der Fabrik. Und das ist durchaus ganz angenehm.
Es gibt einen gewissen Wuselfaktor.
Wuselfaktor würde ich jetzt nicht sagen, weil man hat halt einfach die Maschinen da stehen. Da stehen zwar auch immer Arbeiter dran, aber die stehen halt da auch nur rum.
Okay.
Es ist eher so die Förderbänder bewegen sich, Maschinen arbeiten und Gegenstände werden umgewandelt. Das ist an sich auch schon ziemlich befriedigend.
Wirkt jetzt für mich so ein bisschen wie so das perfekte Podcast-Spiel, wo man halt irgendwie einen Podcast anhören kann. Oder ist es zu komplex? Also muss man sich zu sehr konzentrieren, dass man das...
Also ich musste mich schon ein bisschen konzentrieren. Also vielleicht kann man Musik so ganz gut nebenbei hören. Podcast, dem man dann jetzt auch noch inhaltlich folgen möchte, war eher schwierig.
Okay.
Also wenn man was hat, wo man dann eh nicht jedes Wort dann mithören kann und auch mal kurz abschalten kann, dann vielleicht. Oder wenn man dann eben drin ist und nicht mehr genau überlegen muss, wie jetzt welche Maschine funktioniert und was man machen muss, dann geht das vielleicht auch. Aber jetzt für mich so als Anfänger, da musste ich mich schon ein bisschen konzentrieren.
Aber es gibt bestimmt eh so eine Lernkurve bei dem Spiel, ja, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Dafür habe ich dann aber auch zu wenig gespielt.
Ja, was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde, bevor wir zu deinem Fazit oder zu deiner grundsätzlichen Einschätzung kommen, ob das jetzt ein gutes Spiel ist oder nicht, wie lang sind denn die Missionen so? Also wie lang geht so eine Session? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei dieser Art des Spiels das sehr ausufernd werden kann. Also wirklich, wenn man dann so diese Optimierung ins Kleinste irgendwie durchdesignt und versucht dann immer mehr aus den einzelnen Produktionshallen oder so rauszuholen, dass das ja dann auch schon ziemlich lange dauern kann.
Da kann man schon, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt für die leichteste gespielt habe, da habe ich wahrscheinlich schon eine gute Stunde dran gesessen, vielleicht auch ein bisschen mehr, kommt aber so ein bisschen drauf an. Ich hätte ab einem gewissen Punkt, hatte ich gesehen, okay, ich mache jetzt diesen Umsatz und wenn ich das jetzt einfach durchlaufen lasse auf höchster Geschwindigkeit, dann ja, ist das auch schnell vorbei. Ich habe dann aber halt noch versucht, irgendwie weiter zu optimieren. Kommt ein bisschen drauf an, ja, wie schnell man selber spielt. Ne? Man kann halt die Geschwindigkeit pausieren oder eben ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Also man kann schon ja so eine gute Stunde so an der ersten Mission sitzen. Wie lange man jetzt für die späteren braucht, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da durchaus auch noch mal länger dran sitzt. Also das Spiel bietet schon ein paar Stunden.
Okay.
Ich würde aber auf jeden Fall gerne noch einmal so erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert und welche Systeme dahinter stecken. Mhm. Weil es ist halt doch ein bisschen mehr, als man setzt halt einfach eine Fabrik hin und die stellt dann eben das Medikament her. Denn das Prinzip ist darauf, man hat Wirkstoffe. Und diese Wirkstoffe haben dann eine bestimmte Konzentration, die einem dann angezeigt wird. mit so einer schönen Balkenoptik. Und je nachdem, welche Konzentration man hat, hat man eben verschiedene Wirkungen oder eben Nebenwirkungen. Zum Beispiel, wenn wir Medikamente haben, das bei einer Konzentration von, weiß ich nicht, so zwischen 10 und 12 oder so, heilt das dann zum Beispiel oder senkt es den Blutdruck. Und wenn man es dann aber irgendwie so auf zwischen 8 bis 10 bringt, dann hat es irgendwie noch die Nebenwirkung, weiß ich nicht, Magenkrämpfe. Und dann muss man natürlich zum einen einmal gucken, dass man es in den Wirkungsbereich bringt, wo wir die Wirkung haben, die wir wollen. Und dann aber möglichst keine Nebenwirkungen haben. Manchmal kann es auch sein, dass es so zwei Nebenwirkungen gibt oder dass eben in einem Bereich ist, wo es sich immer überschneidet. Dann hat man am Anfang erstmal keine andere Wahl und muss es dann eben mit Nebenwirkungen verkaufen. Und später gibt es dann noch die Möglichkeit, die Medikamente zu verbessern. Das heißt, man bringt sie in eine gewisse Konzentration und dann tut man sie nochmal in eine weitere Maschine und dann ändert sich die Wirkung. Dann wird aus einem Mittel, was den Blutdruck senkt, zum Beispiel ein Mittel, weiß ich nicht, gegen Blähungen zum Beispiel. Was dann auch wiederum mehr Geld bringt, weil es dann hochwertiger ist. Und dann schalten sich dann auch wieder andere Nebenwirkungen frei. Und man kann ein Medikament, glaube ich, bis zu zweimal verbessern. Und später gibt es auch noch die Möglichkeit, diese Nebenwirkungen wieder loszuwerden oder eben Medikamente effizienter zu machen. Denn man schaltet dann relativ schnell so einen Analysator frei, wo man dann erstmal das Produkt erstmal reingibt und das wird vernichtet und wird dann erforscht. Und irgendwann kriegt man dann angezeigt in so einem Balken, wo die optimale Konzentration ist für die höchste Wirkung für das Medikament. Also zum Beispiel Blutdrucksenkung. Und man kriegt auch angezeigt, wo die Nebenwirkung am schlimmsten ist, bei welcher Konzentration. Also zum Beispiel verursacht Blähungen. Und dann versucht man halt, die Konzentration dann so anzupassen, dass es dann möglichst nah an der Wirkung ist und möglichst weit weg von der Nebenwirkung. Genau, das aber ist zum einen etwas.
Wie genau wirke ich denn da drauf ein? Also ist es dann einfach
so, ich hab Maschinen und die senken die Konzentration oder steigern die Konzentration.
Also die hängst du einfach an diesen Produktionsschritt mit hinten dran. Also genau. Das Medikament also wird hergestellt und dann kommt also diese Maschine.
Ich importiere aus so einer Luke, importiere ich meinen Wirkstoff und dann habe ich am Anfang Maschinen, die senken die Konzentration um 1 oder später um 3 oder später dann noch können die es verdoppeln oder halbieren oder senken das um 3 oder um 1 die Konzentration. Und dann baust du halt mehrere von diesen Maschinen hintereinander, um dann erstmal die gewünschte Konzentration zu haben. Dann baust du so einen Tablettendrucker. Später kann man auch noch Salben herstellen und dann geht das in die nächste Luke und dann wird es eben entsprechend verkauft. Und so ist es dann im Grunde so ein Puzzle, wie du eben möglichst mit möglichst effizienten Maschinen ein möglichst gutes Produkt ohne mit höchstem Wirkungsgrad und kleinsten Nebenwirkungen verkaufen kannst.
Mhm, okay.
Genau.
Macht das am Ende des Tages Spaß?
Wenn man Bock auf dieses Puzzeln hat, ja, auf jeden Fall. Eben das effizient gestalten, das macht durchaus Spaß. Und was man dann auch wieder gucken muss, ja, man kriegt mehr Geld, wenn die Wirkung besser ist, aber ich hatte es dann auch, dass dadurch, dass ich dann mehr Maschinen im Einsatz hatte, die natürlich auch Geld kosten, dass dann natürlich die Herstellungskosten dann auch nach oben gehen und dann hatte sich für mich gar nicht gerechnet, eine bessere Wirkung zu haben, weil eben die Produktionskosten teurer waren als das, was es dann eben an mehr Geld gab. Genau. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit später, diese Medikamente auch miteinander oder die Wirkstoffe miteinander zu kombinieren. Dann kann man nämlich mit so einem Tauscher Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten tauschen oder von Wirkstoffen tauschen und hat dadurch dann wieder die Möglichkeit, Nebenwirkungen zu entfernen zum Beispiel.
Mhm. Okay.
Genau. Also steckt, wie gesagt, schon recht viel drin und diese Verbesserung, die ich auch angesprochen hatte, die funktioniert auch nicht immer einfach so. Manchmal brauchen die auch noch so einen bestimmten Stoff, den man hinzugibt, so einen Katalysator heißt es dann, da gibt es auch drei verschiedene und nur wenn man den noch hat in dem Wirkstoff, das muss man dann eben hinzufügen, nur dann verbessert sich das Ganze dann wieder. Also auch da muss man so ein bisschen puzzeln und gucken, was da die beste Kombination ist. Genau. Und was ganz schön ist, dass diese Wirkstoffe sich von Mission zu Mission unterscheiden. Also da kommt dann so die Varianz mit rein.
Ah, okay. Aber genau. Und das ändert dann auch, wie man das aufbauen muss, dieses ganze System wahrscheinlich.
Schätze ja, genau, mal. Ganz genau. Und am Anfang hast du auch immer nur recht wenig Maschinen zur Verfügung und schaltest die neuen erst mit der Forschung nach und nach frei. Das heißt, du kannst erstmal nicht so effizient sein und musst dann später halt wieder umbauen oder eben, wenn du dann das verbesserte Medikament noch zusätzlich verkaufen willst, dann musst du eben diesen ganzen Produktionsschritt eben nochmal aufbauen. Um halt erstmal dieses Grundmedikament herzustellen, es dann zu verbessern und dann wieder die Wirkung oder die Konzentration anzupassen, dass du dann das hast, was du willst. Was auch sehr gut ist, es gibt so eine Übersicht, wo dann auch wirklich steht, dieser Wirkstoff wird verbessert zu diesem Wirkstoff und der wird verbessert zu diesem Wirkstoff und du brauchst dieses Gerät, um das zu machen. Da gibt es eine schöne Übersicht, damit man da dann auch immer schnell sehen kann, was man da eigentlich machen muss. Mhm, okay. Und man kann eben auch mit der Zeit neue Wirkstoffe dann freischalten, eben durch Expeditionen. Genau, und hat dann eben wiederum neue Möglichkeiten, neue Medikamente dann herzustellen.
Jetzt ist das ja wahrscheinlich ein Spiel, was sich wirklich sehr stark auf die eigene Betriebshalle konzentriert, ja, oder?
Ausschließlich. Weil, also du hast deine Betriebshalle und du hast eben den Forschungsbildschirm und den Expeditionsbildschirm und so ein bisschen Statistiken.
Aber gibt es irgendwie so Marktpreise oder irgendwie Vorgaben von der Politik oder irgendwas, wo man halt sagt, das wirkt jetzt von außen auf dein Geschehen so ein bisschen ein und bringt da auch Varianz rein?
Ja, da gibt es so zwei Mechaniken. Es gibt einmal, wird ein Konkurrent simuliert. Da gibt es aber immer nur mal die Nachricht, ein Konkurrent hat ein Medikament herausgebracht mit der Wirkung, senkt den Blutdruck. Okay, dann hast du ein Konkurrenzprodukt, das vielleicht sogar ein bisschen besser ist, also gehen deine Einnahmen runter für dein Blutdruckmedikament. Und dann gibt es immer mal wieder Events, zum Beispiel, die Leute haben sich so gesund ernährt, sie haben keine oder haben weniger Erkältung. Dann hast du ein Jahr lang oder so oder einen anderen Zeitraum, verdienst du dann eben mit deinen Erkältungsmedikamenten dann deutlich weniger. So passiert das. Aber es ist jetzt ansonsten nichts, was du da groß sonst noch einwirken kannst. Das ändert sich dann mit dem DLC. Da kannst du dann zum Beispiel einstellen, für welchen Preis du deine Medikamente verkaufst.
Ach, das geht gar nicht jetzt.
Das geht nicht. Und das ist auch etwas, was dann in den Bewertungen bei Steam auch sehr kritisiert wurde, weil es einfach nur nerviges Micromanagement hinzugefügt hat, weil man ständig seine Preise anpassen muss.
Das wird sogar negativ. Ich hätte jetzt gedacht, dass es positiv aufgenommen wird.
Genau, es ist dann eigentlich, wird dann wohl zu fisselig.
Okay, spannend. Weil ich hätte jetzt so gedacht, wenn man jetzt versucht, so ein bisschen diese Pharmaindustrie ein bisschen realistisch auch, also sich der Realität anzunähern, also so darzustellen, dann ist es ja schon so, dass manche Medikamente für einen Preis verkauft werden, der jetzt nicht unbedingt die Herstellungskosten widerspiegelt. Der ist vielleicht aus den Forschungskosten oder so irgendwie, dann lässt er sich verargumentieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie für dieses Medikament wirklich in der einen Pille 700 Euro zahlen müsste. So. Und da könnte man ja schon dann sagen, okay, man könnte vielleicht, wenn man so ein bisschen diese dunkle Seite der Pharmaindustrie abbilden will, das versuchen, dass man jetzt, wenn man ein einzigartiges Medikament rausgebracht hat, das es auf dem Markt so noch nicht gibt, weiß nicht, kann Krebs heilen. Und dann verkauft man das natürlich nicht für die Produktionskosten. So.
Man verkauft es ja auch immer für mehr als die Produktionskosten. Also auch, es wird einem auch immer angezeigt, wie viel Geld man für dieses Medikament bekommt aktuell, wenn man es herstellt. Da gibt es eben so diesen fest definierten Marktpreis. Und der ist dann eben gewissen Schwankungen unterworfen.
Aber man kann nicht versuchen jetzt, oder jetzt zumindest ohne den DLC, kann man jetzt nicht versuchen, da noch mehr rauszuholen und, sag ich mal, die Not der Leute ein bisschen auszunutzen. Nee,
das heißt, du kommst hier tatsächlich nur mit einem guten Produkt oder mit einem besseren Produkt. Ne? Wenn die Wirkung besser ist, du weniger oder keine Nebenwirkungen hast, dann kriegst du natürlich auch mehr Geld für dein Medikament.
Okay. Macht natürlich den Anreiz größer, eine wirklich gute Engine zu bauen.
Genau.
Ist aber vielleicht nicht unbedingt dann so realitätsnah, was es vielleicht auch nicht will, ne?
Genau, also hier geht es wirklich darum, dass man effiziente Produktionsketten baut. Ja. Mhm. Also das ist das, worauf sich dieses Spiel konzentriert und was es sein will und was es, wie ich finde, auch gut macht.
Okay, aber dann würde ich jetzt mal aus deinen Ausführungen schließen, dass es dir eigentlich sehr gut gefallen hat.
Genau, ich bin im Moment nicht so in der Stimmung auf Automatisierungs- oder Produktionsspiele, aber ich finde, es macht es sehr kompetent und macht es wirklich gut und man kann das auch jetzt 10 Jahre später immer noch gut spielen.
Mhm, okay.
Man sollte natürlich jetzt hier aber auch kein super komplexes Spiel erwarten. Ne?
Ist ja also vielleicht auch manchmal gut. So, genau. Also nicht jeder möchte halt ein Factorio spielen. So.
Genau, also das ist dann wirklich das, was man nochmal eben für eine Stunde anschmeißen kann, wenn man da so ein bisschen grübeln möchte. Und dann ist es auch erstmal wieder gut. Ich weiß auch nicht, wie repetitiv es dann am Ende wird, wenn man eben diese ganzen Kampagnen durchspielt. Genau, weil man macht ja effektiv doch immer die gleichen Sachen.
Ja,
auch wenn eben das Puzzle immer so ein bisschen anders ist, dadurch, dass eben die Wirkstoffe und die Nebenwirkungen immer so ein bisschen variieren.
Ja, dann würde mich jetzt noch interessieren, hast du irgendwas zum Entwickler rausgefunden und wie das Spiel angekommen ist? Also Steam haben wir schon angesprochen, aber ich sehe hier so größtenteils positiv, irgendwie 78% oder so, habe ich mir, glaube ich, gemerkt. Ja,
genau.
Sind positiv, das ist ja eigentlich fast eine 8 von 10. Ne?
Ja, ist okay. Liebhaber greifen zu. genau, da wird dann eben auch kritisiert, ne, dass es dann eben ein bisschen repetitiv wird oder dann eben da doch ein bisschen zu wenig Möglichkeiten gibt. Aber ja, wie gesagt, es ist schon nicht so schlecht. Und eben diese, dass man eben kaum Einwirkung von außen eben hat, ne? Also, dass man eben halt nur diese Events dann eben hat, die aufploppen.
Ja, da muss man vielleicht auch bedenken, wann es rausgekommen ist und dass sich da vielleicht
viel
getan
eben auch,
hat seitdem. Ne?
Genau, und dann muss man eben auch bedenken, das Ganze wurde entwickelt von Twice Circled, wo du sicherlich schon viel von gehört hast. Das ist ein kleines Indie-Studio. Das sind so, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Leute, je nachdem, auf welcher Webseite man guckt. Auf ihrer Webseite sagen sie relativ wenig darüber. Und sie kommen aus Großbritannien, aus England. Und haben mittlerweile auch schon ein zweites Spiel veröffentlicht, nämlich Megaquarium. Bei Megaquarium baut man ja ein Aquarium, so ein bisschen wie Sea Life dann auf. Ist dann eben auch so ein Management-Tycoon-Spiel, dann eben aber auch mit Tieren, das sehr gut angekommen ist, wo die Steam-Bewertungen bei sehr positiv sind, beziehungsweise, ich glaube, insgesamt sogar
äußerst
positiv sogar, auch mit deutlich mehr Bewertung, als es bei Big Pharma der Fall war, was dann, denke ich, schon ein ganz guter Erfolg ist. Genau, das sind die beiden Spiele, die sie im Moment rausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob sie dann wieder an was arbeiten, ob da noch was kommt. Hatten, glaube ich, zu Megaquarium kürzlich auch ein DLC erst veröffentlicht. Und da es eben nur ein, zwei Leute sind, brauchen sie natürlich dann auch. Und das erklärt dann eben auch, warum dann die Grafik zum Beispiel jetzt dann auch nicht so super komplex ist dann in Big Pharma, wenn das wirklich nur so wenige Leute sind. Und ich finde, dafür sieht das alles schon sehr schick aus.
Na, ich denke mir, eigentlich ist es ja vielleicht sogar gut. Also möchte da vielleicht meine Kritik vor uns auch wieder zurücknehmen und denke mir, dass es ja, wenn du wirklich ein Spiel hast, was sich so stark auf Engine-Building fokussiert. Da willst du jetzt ja nicht dauernd irgendwelche Störfaktoren haben.
Ja,
weil
genau.
Wenn es kompliziert wird und komplex, dann nervt das ja vielleicht eher. Also ich fand das bei Factorio teilweise einfach schon zum Zuschauen durch den Grafikstil, dieses Spiel hatte so ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber das war zumindest meine Einschätzung.
Ja, bei Factorio hat mich der Grafikstil am Anfang auch sehr stark abgeschreckt. Aber auch da tut es dem Spiel gut, dass er so simpel ist im Grunde und nicht so überladen und passt eigentlich ziemlich gut. Also ich finde, bei so einem Automatisierungsspiel ist es halt wichtig, dass du die Ressourcen gut erkennen kannst und dass du die verschiedenen Maschinen gut erkennen kannst, um eben einen Überblick zu haben, wo was passiert. Und das schafft zum Beispiel auch ein Factorio sehr gut. Das fand ich bei Satisfactory, was dann ja dann in 3D ist, deutlich anstrengender, da irgendwie eine Übersicht zu erhalten, weil man da ja dann wirklich zwischen diesen Maschinen hindurchläuft. Und eben keinen großen Überblick von oben hat.
Macht voll Sinn. Gut, ja, also ist, glaube ich, ein Spiel, was man sich mal anschauen kann. Kostet jetzt aktuell, glaube ich, irgendwie 25 Euro. Vielleicht ist es im Game Pass, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, müsste man sich nochmal anschauen. Aber man muss dazu sagen, wenn man sich mal so den Preisverlauf ansieht, da es mittlerweile ja auch so alt ist, häufig stark reduziert, immer wieder sehr regelmäßig. Da kriegt man es dann auch mal im Sale regelmäßig für 7 Euro.
Also einfach auf die Wishlist passen.
Einfach auf die Wishlist packen, genau. Und 7 Euro kann man dafür ruhig ausgeben,
wenn man Bock
auf Automatisierung hat und jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass es jetzt einen so packt, dass man die Kampagne einmal voll durchspielt. Und man muss sich eben durch dieses sehr, sehr altbackene Tutorial einmal irgendwie so ein bisschen durchklicken.
Das kann man auch nicht überspringen.
Doch, man kann es überspringen. Man kann sich auch einfach ein Video irgendwie angucken oder versuchen, es sich selbst zu erschließen. Das funktioniert. Aber ja, also ich fand es, wie gesagt, dafür insgesamt sehr gut. Also das heißt sehr gut, aber ich fand, das Tutorial bringt einen gut die Spielmechaniken bei.
Mhm. Okay. Ja, schön. Also da haben wir mal wieder ein Spiel im Fundbüro, wo wir einen Daumen nach oben geben können. Das passiert ja auch nicht immer so häufig. Meistens sind wir ja so irgendwie enttäuscht. Oder zumindest, wobei Wizard with Guns, wie hieß das so?
Wild West and Wizards.
Das war ja auch in Ordnung, oder du fandest es eigentlich auch gut.
Das war in Ordnung, ja, genau.
Da hat so vielleicht der letzte Schliff ein bisschen gefehlt, aber hier, das ist einfach ein fertiges Spiel und
Hatte jetzt auch keine Bugs oder so, die aufgetreten sind. Also es hat einfach funktioniert.
Das ist auch mal schön. Ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr. So.
gut. Ja, hier konnten wir jetzt einen Daumen hoch geben. Wie sieht es denn bei deinem Spiel aus? Oder beziehungsweise, was hast du eigentlich gespielt, Edgar?
Ja, jetzt kann ich ja schon verraten, dass ich mehr als ein Spiel gespielt habe. Ich habe zwei Spiele gespielt und möchte eigentlich über eine ganze Spielereihe reden. Und zwar The Oregon Trail. Das wird dir wahrscheinlich auch nichts sagen, oder?
Mir sagt es was, weil ja da irgendwie so ein Remake rauskam und das von einem YouTuber, den ich verfolge, präsentiert wurde. Und seitdem ist das Spiel auf meiner Wunschliste und ich werde regelmäßig erinnert, wenn es in den Sale kommt.
Ja, genau. Das ist von 2021. Der letzte Teil oder Version, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, weil es ist so ein bisschen kompliziert. Also
Iteration.
Iteration, ja, so, weil es ist einfach durch viele Hände auch gegangen, diese Marke. Aber vielleicht fange ich erstmal damit an, was der Oregon Trail überhaupt ist. Also, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Das ist so für uns Europäer wahrscheinlich nicht unbedingt in Geschichtswissen, was man so hat, ist das nicht so wirklich weit oben. Aber für die Amerikaner ist das eigentlich so ein ganz zentrales Thema. Und zwar ist der Oregon Trail eine Route gewesen in der Westexpansion im 19. Jahrhundert. Also Mitte des 19. Jahrhunderts sind ja viele Siedler in Amerika, vor allem in den USA, teilweise auch bis hoch nach Kanada, aber vor allem in den USA, vom Westen in den Osten gereist. Oder andersrum? Nein, vom Osten in den Westen, jetzt komme ich genau durcheinander, so rum.
Ja, von Ost nach West.
Von Ost nach West, so. Und da gibt es verschiedene Routen, die halt immer alle irgendwie mit Trail enden. Aber der Oregon Trail ist halt einer von diesen ganz bekannten Routen. Der heißt so, weil man da von Missouri eben bis nach Oregon City, also das war so die Hauptroute, kann man sagen. Und ja, man kennt es aus diesen Western, glaube ich, hat man so ein ganz gutes Bild, diese Reisegruppen mit den Planwagen, die halt versuchen dann durch schweres Gelände sich neue Siedlungsplätze zu finden. So, das ist so das Bild, das man da haben muss. Und zu diesem Trail, Oregon Trail, gibt es jetzt eine ganz, ja, für die amerikanische Videospielgeschichte kann man wirklich sagen, bekannte Education-Game-Reihe. Also sind zig Spiele rausgekommen, immer wieder neu aufgelegt. Und ich möchte jetzt über die zweite Version und über die, ja, ich weiß nicht, ist das die dritte Inkarnation? Ich glaube, es ist die dritte Inkarnation, ein bisschen sprechen.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht erstmal, was für eine Art von Spiel ist das eigentlich? Also steuert man dann da irgendwie seine Karawane dann durch die USA oder ist das eher so ein Management-Spiel oder ist das eher so actiongeladen? Was macht man eigentlich?
Wir müssen uns jetzt ja auch nochmal die Zeit vergegenwärtigen. Also das Original ist von 1971. Also das ist ein DOS-Game. Das stimmt nicht mal. Es ist eigentlich auf dem, wie heißt das nochmal genau? Es ist so eine bestimmte Art von Computer, der nicht mal ein Display hat. Jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen. Egal, vielleicht komme ich später nochmal drauf. Es steht hier auch irgendwo auf meinen Notizen, aber egal. Also an dieser Stelle ein kurzer Einschub aus der Postproduktion. Mir ist der Name natürlich nicht mehr eingefallen. Tatsächlich wurde Oregon Trail 1971 auf einem Fernschreiber gespielt, der die Eingaben in elektronische Signale umgewandelt hat. Und die wurden dann wiederum an einen HP 2001 Minicomputer weitergeleitet. Jetzt aber zurück zur Folge. Das ist wirklich früheste Zeit der Heimcomputer und dementsprechend ist es eigentlich in seiner ersten Version ein Text-Adventure. Also die erste Version von 1971 hat gar keine Grafiken, sondern wirklich nur Texteingabe und auf diese Texteinfrage kommt dann eine gewisse Reaktion. Also erst mit der Version, die dann vor allem auf dem Apple II bekannt geworden ist, das ist dann so, ja, sagen wir mal Mitte der 80er Jahre, haben wir dann Grafiken dazu. Das ist auch die bekannteste Version, also so 86, 85 irgendwie, so um den Dreh bewegen wir uns. Aber davor hat dieses Spiel wirklich nur Text und man reagiert halt darauf sozusagen.
Mhm. Okay, man reagiert auf den Text und dann läuft, also ist es dann im Grunde einfach so ein klassisches Adventure? Das heißt, hat man dann irgendwie so ein Inventar mit dabei? Oder ist es dann im Grunde, dass man versucht, dann irgendwie wie in so einem Choose Your Next Adventure-Buch, dass man da einfach die richtigen Ketten irgendwie finden muss und sich die Geschichte dann je nach Entscheidung anders entwickelt? Oder was muss man sich da vorstellen?
Ja, wie soll man das beschreiben? Es ist so ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt ja selber nur die Version, die auf dem Apple II rausgekommen ist, gespielt. Und da ist es dann tatsächlich schon so, dass es ein bisschen tiefere Systeme gibt. Also deswegen die ganz ursprüngliche Version, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber es ist schon so, dass du halt am Anfang halt dir selber einen Namen gibst und zum Beispiel auswählen musst aus so einer relativ kurzen Liste, was du für einen Beruf hast. Das wiederum ist dann, daran hängt dann zum Beispiel, wie viel Startkapital du hast, um Ressourcen für deine Reise zu kaufen. So, also das sind dann so ein paar Mechaniken, die da schon greifen. Man ist im Endeffekt der Wagenführer einer Gruppe von Siedlern und muss dann mit dem Planwagen von Independence in Missouri nach Oregon City reisen. Und auf dieser Reise kommen halt immer wieder bestimmte Entscheidungen auf einen zu. Also, dass man zum Beispiel an eine Flussmündung kommt und dann ist das dann so ein bisschen dargestellt, grafisch, und dann steht da halt, was möchtest du jetzt tun? Und es gibt da eine Liste, nummerierte Liste aus Möglichkeiten, und man muss einfach die Zahl eingeben. In das DOS-Feld, also am DOS, ich weiß nicht, wie sagt man das richtig, ich bin einfach zu jung dafür.
Keine Ahnung, ich bin auch nicht in der DOS-Zeit groß geworden.
Ja, also ihr werdet eh wissen, was ich meine, aber man gibt dann sozusagen die Zahl ein von seiner Aktion und das wird dann ausgeführt und man sieht dann was daraus folgt. Also ob man zum Beispiel erfolgreich den Fluss überquert hat, das ist dann auch beim Apple II schon animiert. Also das sieht man schon wirklich so ein bisschen den Wagen. Es ist auch wirklich bunt animiert. Das ist auch, glaube ich, für damalige Zeit eigentlich ziemlich outstanding gewesen, dass man so bunte Grafiken hatte. Und dann fährt der Wagen da so durch. Und wenn nichts passiert ist, also Glück, kannst du einfach weiterreisen. Und wenn du Pech hast, musst du halt mit den negativen Konsequenzen leben, die dann darauf folgen. Oder irgendjemand wird krank und dann musst du überlegen, soll ich jetzt einen Tag rasten oder meine Nahrung geht zur Neige, dann kann man zum Beispiel jagen gehen, mit so einer sehr, sehr rudimentär animierten Jagdszene, wo man so ein Männlein steuert und dann steuert man mit anderen Tasten die Richtung, wo man hinschießt, und mit noch einer Taste schießt man dann und so. Das ist ganz interessant, das nochmal zu sehen, fand ich zumindest.
Okay, und ich denke mal, ja, das Ziel ist dann ja wahrscheinlich eben, die Stadt dann zu erreichen, und wenn man das geschafft hat, dann ist dann eben vorbei. Ist das dann irgendwie zufallsbasiert, was zwischendurch passiert? Also ist die Reise dann immer anders, weißt du das? Oder ist es, wenn man es einmal durch hat, dann kennt man es eben?
Nee, ich würde schon sagen, dass es zufallsbasierte Ereignisse sind. Also ich kann ja mal von meinem ersten Versuch in der Version auf dem Apple II erzählen. Die hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe natürlich meine ganzen Leute, die ich dabei hatte, denen kann man Namen geben. Die habe ich nach Leuten aus dem MCNZ-Universum benannt. Du warst auch dabei. Du bist aber auch als erstes gestorben.
Natürlich.
Du bist einmal abgehauen, da dachte ich schon, also da stand You are missing. Jan ist missing. Und ich sagte so, okay, also Jan ist jetzt weg. Das heißt, wir sind nur noch zu viert. Aber dann ist mir später aufgefallen, dass du einfach wieder da warst. Bist aber trotzdem dann irgendwann gestorben, weil, und jetzt kommt's, leider hat mein Planwagen gebrannt und fast alle meine Ressourcen sind auf Schlag verloren gegangen. Das war ein bisschen ärgerlich, weil dann sind nacheinander alle irgendwie hungrig geworden und haben irgendwelche Krankheiten bekommen und sind dann elendig verreckt. So. Also es ist wirklich so, nach so immer ein paar Kilometern Weiterreise sind Leute gestorben. Und ja, das war so ein bisschen traurig, aber so ist das halt. Also es ist natürlich irgendwo auch versucht, einen gewissen Realismus an den Tag zu legen.
Hört sich aber zumindest lustig an, oder das eben auch, es erinnert mich so ein bisschen gerade an sowas wie Crusader Kings zum Beispiel, wo dann auch im Kopf dann irgendwie dann so eine Geschichte dann wirklich passiert, wo man eben dann auf dem Bildschirm wahrscheinlich wenig sieht, aber wo man halt, ja, in Gedanken dann eben schon irgendwie den Film sieht, ne, wie der Planwagen brennt, wie auf einmal alle irgendwie davor stehen und sich die Verzweiflung breit macht, oder eben genau, dass ich dann eben abgehauen bin. Sowas finde ich eigentlich immer ziemlich cool.
Ja, voll. Also ich glaube, dass diese rudimentäre Grafik und die wenigen Informationen, die man auch bekommt vom Spiel selber, regen die Fantasie schon an. Also dass man so wirklich sich das auch vorstellt, was da gerade passiert. Also vielleicht manchmal ist es ja gut, wenn man weniger Informationen bekommt, weil wenn es zu ausdifferenziert ist, dann hast du halt schon die Version, die das Spiel dir vorgibt. Und hier ist es nicht so. Das liegt aber auch einfach ein bisschen an dieser Version. Also ich will nachher noch ein bisschen über eine spätere Version ja reden und da ist es schon anders. Also da kriegt man viel mehr Informationen. So. Und die grafische Darstellung ist natürlich auch viel ausgereifter, was wiederum dazu führt, dass das vielleicht näher an den Gegebenheiten ist, wie es halt historisch war. Weil wenn du dir überlegst, auf so wenigen Sprites oder Pixeln kannst du natürlich jetzt nicht die Details darstellen, um halt so ein Verständnis von diesem, von den Orten oder so zu bekommen, wie sie früher wahrscheinlich ausgesehen haben. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, wenn man das Spiel aus einer historischen Perspektive betrachtet, also dass es wirklich den Schulkindern für diesmal entwickelt wurde, Wissen über die amerikanische Geschichte geben soll, dann sind die späteren Versionen besser. Aber natürlich als Spiele, die die Fantasie anregen, würde ich sagen, sind die späteren Versionen dann nicht so gut. Ja.
Okay. Wollen wir das sonst als Sprungbrett nutzen und über die neueren Versionen einmal reden?
Ja, wir können, genau, also ich kann so ein bisschen grundsätzlich was zu dem Verlauf, den das Spiel vielleicht gemacht hat. Also wenn man sich jetzt vorstellt, 1971 wird diese erste Version von gerade mal 3 Leuten entwickelt und wird auch nur für den Schulunterricht in einem Schuljahr gemacht. Das ist wirklich ein ganz rudimentäres Spiel eigentlich. Was ist natürlich auch irgendwo, ja, wenn man sich überlegt, also da, ich habe gerade einen Artikel dann noch gelesen, da stand, dass sie es in einer Woche entwickelt haben. Also das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, so irgendwie. Aber ja, dementsprechend ist das Spiel und es folgen dann in den späteren Jahren immer neue Versionen. Also es gibt dann diese Version von 1985, dann gibt es den zweiten Teil 1995, es gibt den dritten Teil 97, vierten Teil 99 und so weiter und so fort. Das endet dann 2009, also mit dem letzten Teil, der dann auch der Oregon Trail heißt. Da hat aber der Entwickler und der Publisher schon längst gewechselt. Also die Lizenz liegt heute und da liegt sie immer noch bei Gameloft. Ich glaube, die sitzen sogar in Karlsruhe, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist ein deutscher Publisher und Entwickler, vor allem von Handy-Games.
Sagt dir nichts? Habe ich vielleicht mal gehört, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, die sind das.
Ja, ja.
Nee, kann ich jetzt also nicht sagen.
Ich glaube, die machen halt, wie gesagt, eher so Handy-Games und so. Aber die haben die Lizenz immer noch, weil diese Version, die du ganz am Anfang angesprochen hast, die ist nämlich auch noch von Gameloft gepublished und rausgebracht. Und das war jetzt ja 2021. Das ist also ja... Ja, der Sprung, das sind 10 Jahre, gab es jetzt keine größere Version, aber es lebt fort, würde ich sagen. Und zusätzlich zu den Oregon Trail Spielen gibt es dann auch noch oder gab es gerade in den 90ern zig Auskopplungen. Also die Yukon Trail, Maya Quest, The Mystery Trail, African Trail, also ja, alles wahrscheinlich sehr ähnliche Spiele halt, die einfach eine andere Reisegeschichte erzählen.
Mhm. Okay, spannend, dass es dann noch so viele Ableger dann davon gab. Wie würdest du denn jetzt vergleichen, so die neue Version mit der alten Version? Du hast ja schon gesagt, das Ganze ist irgendwie ja detaillierter. Gibt es dann entsprechend auch mehr Spielmechaniken als dann zum Beispiel in der Apple-Version?
Ja, ja, also
oder
das ist wirklich,
wie unterscheidet
das ist krass.
Es sich?
Das ist wirklich krass. Also der Sprung von Mitte der 80er zu Mitte der 90er ist also es ist fast mindblowing. Also wenn du die zwei hintereinander spielst, was sich da getan hat, das ist gar nicht nachvollziehbar. Also während Heimcomputer in den 70er und 80ern eigentlich gerade am sich verbreiten sind, gerade in den USA kriegen immer mehr Familien halt Heimcomputer und deswegen ja werden auch Videospiele natürlich immer populärer, ist ja diese Version Mitte der 90er einfach schon ein Spiel unter ganz vielen. Und ja, also wenn du das anschaust, die Aufmachung ist es alles komplexer, die Grafik ist viel detaillierter, es ist einfach, man muss es sehen eigentlich. Man kann es nicht wirklich beschreiben gut, oder ich kann es nicht gut beschreiben, wie groß oder wie krass dieser Unterschied ist.
Also einfach das Video zu dieser Folge gucken.
Ja, genau.
Und dann könnt ihr den Unterschied sehen, vielleicht.
Wenn ich es nochmal schaffe, das gescheit aufzunehmen, weil das ist natürlich nochmal ein Ding, wo man ja trotzdem, den das Alter ein bisschen anmerkt, dieses Spiel von 96 ist heute noch spielbar. Aber zum Beispiel, es fängt schon damit an, dass man mehrere Fenster offen hat. Also das ist wirklich, das Spiel ist in so einem Windows-Fenster. Und wenn du zum Beispiel die Karte aufmachst, dann ploppt die auf. Und mein Recording-System hat natürlich nur das Spielfenster aufgezeichnet. Also wenn man die Karte aufgemacht hat, wurde die nicht aufgezeichnet. Also du siehst sie am Display, aber ich habe es nicht geschafft. Ich hätte den ganzen Bildschirm aufzeichnen müssen.
Ja.
So. Das ist so ein bisschen, das versteht man heute nicht. Wenn du heute ein Spiel aufmachst, geht es im Vollbildmodus auf und alles ist dann in dieser Engine. Ne? Das ist so ein bisschen, ja, trotzdem dann das Alter, was man hier merkt. Aber an sich ist es ein krasser Sprung. Also wirklich, es ist auch viel komplexer, weil du allein schon viel mehr Berufe hast. Also du gehst da rein, drückst ein neues Spiel und die List an Berufen, das sind 30 verschiedene Berufe. Also die unterscheiden sich dann auch dadurch, dass das Startkapital unterschiedlich ist. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten, die sie mitbringen. Umso weniger Geld du hast, umso höher ist der Punkt im Modifikator, wenn du am Ende tatsächlich in Oregon ankommst. Du kannst auswählen, in welcher Stadt du startest. Also es ist oder in welche Stadt du reisen möchtest. Du kannst das Alter von deinen Mitreisenden einstellen. Du kannst einstellen, was für eine Rolle du in diesem Wagenzug haben sollst. Also natürlich auch unterschiedliche Verantwortungen folgen damit und so weiter und so fort. Das ist wirklich schon allein dieser Charaktererstellungsscreen ist viel detaillierter und bietet viel mehr Möglichkeiten.
Okay, das hört sich doch schon mal ziemlich gut an.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das gut ist. Weil okay, du musst
überlegen. Ist es dann zu verwässernd, wenn es eben so viele Möglichkeiten gibt?
Ich habe mir halt gedacht, das Spiel ist ja mal für Schulkinder. Also es ist ein Education-Game und das war es, glaube ich, auch immer. Also ich weiß nicht, ob diese Switch-Version jetzt, diese neueste Version, ob die das noch ist. Aber ich glaube, bis in Ende der 90er, wo das auch noch vom gleichen Publisher rausgebracht war, war das eigentlich ein Spiel für den Schulunterricht, also für den Geschichtsunterricht. Ja. Ah, und wenn ich mir dann denke, da sind so 8-Klässler. Und die werden vor so ein extrem komplexes System gesetzt, wo ich nicht nachvollziehen konnte, was diese Parameter, die ich jetzt einstelle, eigentlich bedeuten und was für Auswirkungen die haben. Ist das nicht dann zu viel des Guten? So.
Ja, also, wahrscheinlich schon. Also den Zweck, also erfüllt es dann vielleicht nicht mehr so gut, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann natürlich auch darum ging, dann vielleicht auch andere Zielgruppen dann anzusprechen. Nämlich dann den PC-Spieler wahrscheinlich zu Hause, der das Ding dann bitte auch mal kaufen soll. Ich weiß nicht, weißt du da irgendwas drüber?
Also ich denke mal, dass es natürlich auch darum ging, das irgendwie weiter zu verbreiten und vielleicht auch historisch akkurater zu machen. Weil natürlich war diese erste Version oder diese frühen Versionen nicht wirklich jetzt in ihrer Tiefe, dass sie das Leben dieser Reisenden und dieser Siedler wirklich gut darstellen konnten. Weil natürlich macht es einen extremen Unterschied, ob man Banker ist oder ob man Künstler ist. Also du kannst beide Rollen auswählen, aber der Banker kann A, gut handeln und B, hat er extrem viel Geld. Das ist, glaube ich, die leichteste, also die mit dem niedrigsten Punktemodifikator auch. Während der Künstler nichts kann, er hat keine zusätzlichen Fähigkeiten und er hat extrem wenig Geld. Und das macht natürlich einen extremen Unterschied, weil du dann auch viel weniger Ressourcen kaufen kannst, die du auf die Reise mitnimmst.
Ja.
Und da kommt dann auch der zweite Punkt. Also wenn du mit der Charaktererstellung einmal durch bist, kommst du in diesem Startdorf an. Und was du da machen musst, du musst dir natürlich Ressourcen kaufen. Also du musst Nahrung kaufen, Waffen, Munition, Tiere, Kleidung. Und dafür gibt's auch jeweils mehrere Läden. Also es ist nicht so, dass du irgendwo einen Laden hast, sondern nein, du hast verschiedene Läden, wo du die Sachen kaufen kannst. Du hast dann noch NPCs, die dir auch teilweise Sachen verkaufen. Die Preise sind teilweise unterschiedlich. Also in den Läden sind sie identisch, aber wenn du zum Beispiel zu, weiß nicht, Billy gehst oder so, der bietet dir die Sachen für einen niedrigeren Preis an. Mhm. Ja. Das macht es aber auch wieder komplexer, ne?
Also natürlich.
Ich fand es dann zum Beispiel interessant, wenn du jetzt zu einem NPC gegangen bist und hast da auf ich möchte handeln geklickt, dann handelt der nicht in Dollar mit dir. Also ganz selten. Also du kannst auch Dollar tauschen, aber diese Dollar werden dann auch gegen Waren getauscht. Also im Endeffekt findet fast immer ein Tauschhandel statt. Du musst also selber rausfinden, ob der Tauschhandel eigentlich sich lohnt. Weil niemand sagt dir, ob 5 Kühe jetzt 3 Pfund Weizen wert sind. Das sagt dir niemand. Das musst du musst dann, ich bin dann zum Laden gegangen, hab mir den Preis angeguckt von den Kühen und von dem Weizen und bin dann wieder zurück zu Billy und habe dann den Handel abgeschlossen, mir dann wieder meine Kühe gekauft von den Äquivalentwerten. Also das ist schon eine große Herausforderung.
Ja, aber sicherlich dann ja auch wieder ziemlich authentisch, ja. Was dann ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe von Geschichte nicht so viel Ahnung, aber ist denn ja dann wahrscheinlich so passiert. Und dann musste man ja eben auch gucken, dass man dann eben durch das Tauschen dann möglichst effizient rauskommt. Aber es ist auf jeden Fall mal ein interessantes System. Das hat man ja auch wirklich nicht oft. Sonst hast du eigentlich immer eine Währung, die da ja eigentlich immer im Hintergrund ist und dir sagt, ob das jetzt gut ist oder nicht.
Ja, ich glaube, dieses System hätte geholfen. Also wenn man das an- und ausstellen kann. Mhm. Wenn man sagt, okay, es wird dir dann immer angezeigt, was ist das ungefähr wert? Dass du halt weißt, okay, das ist jetzt ein guter Deal oder ein schlechter Deal. Weil das Spiel vermittelt alle seine Tipps entweder über Dialoge, also du kannst dann zum Beispiel sagen, hast du einen Tipp für mich? Und dann sagen die dir halt, keine Ahnung, du solltest mindestens 6 Kühe dabei haben oder, ich glaube, Ochsen, weil, oder so und so viel Essen. Aber während in der Originalversion es einfach nur Nahrung gab als Ding, also du hast nicht irgendwie Bacon und sonst was kaufen können, hast du in dieser Version von 96 schon 30 unterschiedliche Nahrungsmittel, die du kaufen kannst. Oha. Wo du auch überhaupt nicht weißt, wie die verbraucht werden. Was weiß ich, wie viel Bacon der Jan mit 18 isst?
Viel wahrscheinlich.
Ja, viel. Also das ist so ein bisschen, da beißt sich so der Auftrag, der Lehrauftrag vielleicht ein bisschen mit der geschichtlichen Korrektheit.
Mhm.
So, und man muss aber dazu sagen, und das möchte ich dem Spiel zugute halten, es gibt ganz am Anfang die Möglichkeit, dass man so ein Package kaufen kann. Also da fragt dich so eine Frau, hey, möchtest du für so und so viel Dollar ein Gesamtpaket an Waren kaufen? Also die Möglichkeit hast du schon, dass du dann okay, einfach sagst, okay, ich tue das nicht selber zusammenstellen, sondern ich lasse mir das zusammenstellen für den und den Preis. Ohne, dass ich jetzt weiß, ob das jetzt ein guter Deal ist oder nicht. Das kann ich natürlich nicht beurteilen.
Wahrscheinlich ist es nicht der optimale Deal, aber vermutlich dann ja so für den Einstieg gedacht. Nicht das Ideale, aber etwas, womit du eben gut klarkommst und nicht direkt in Probleme gerätst.
Ja, voll. Aber so geht es dann halt auch weiter. Also wenn du die Reise dann einmal angetreten hast, also du hast dich jetzt eingedeckt mit Tieren, mit Essen und so, dann ist das Spiel deutlich fortgeschrittener. Also du hast zum Beispiel so eine Animation auf so einer Teilabschnittskarte, wo du immer siehst, wo du jetzt gerade bist und was das nächste Ziel ist und so. Das ist alles wirklich hübsch und ist auch cool. Aber es kommen auch oder es sind auch mehr Systeme dazu gekommen. Also es gibt zum Beispiel ein Moralsystem. Also du siehst, wie die Moral in deiner Gruppe ist. Und wenn die Moral schlecht ist, kann das natürlich auch negative Auswirkungen haben. Du hast eine Temperaturanzeige, die dir vermittelt, wie warm es ist. Also zum Beispiel kann es passieren, dass deine Leute Hitzeschlag bekommen oder so. Und dann musst du rasten oder musst langsamer machen. Es gibt dann in dem Verwaltungsbereich nochmal Möglichkeiten, dass man seinen Wagen abladen kann, dass man zurückreisen kann und so weiter und so fort. Also das Spiel ist auch da in diesem Reisemanagement nochmal komplexer geworden.
Okay. So. Bereichert es das Spiel oder macht es es eher schlechter?
Also ich glaube zum Beispiel die Temperaturanzeige ist ganz gut, einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil bei der Originalversion war es halt einfach nur, dass teilweise die Anzeige kam, dass es extreme Hitze hat und man musste dann selber irgendwie entscheiden, kann ich jetzt die Reisegeschwindigkeit niedriger stellen? Also da gab es schon immer 3 verschiedene Versionen, wie viele Meilen du pro Tag sozusagen reisen möchtest. Ich glaube, es sind 18 oder 12 und umso schneller du reist, umso erschöpfter sind deine Leute natürlich selbstverständlich.
Mhm.
Also das ist schon hilfreich. Das Problem ist einfach, dass du nicht wirklich, du hast nicht so viele Möglichkeiten, anders darauf einzuwirken. Also ich habe zum Beispiel gedacht, okay, ich kaufe jetzt mal Winterklamotten und dann konnte ich die aber nicht anziehen oder so. Also es gab jetzt kein Charaktersystem, wo ich sagen konnte, okay, ihr zieht euch jetzt bitte mal die Wintermäntel an, die ich gekauft habe. Ich weiß also gar nicht, ob das jetzt für die Wintermonate einen Unterschied gemacht hat oder ob diese Wintermäntel einfach nur ein Handelsgut sind oder ein Tauschgut. Das wusste ich alles nicht.
Ja, gut, das ist dann wahrscheinlich etwas, ja, wo man dann eben das dann häufiger spielen muss und das Spiel dann eben auch so ein bisschen lernen muss, könnte ich mir vorstellen.
Ja, oder man liest das 104-seitige Expansion-Buch oder so, was ja, es dazu oder gibt. Das fand ich auch krass. Also so ein Handbuch, das 104 Seiten hat, das ist schon auch mächtig, genau. Und man kann weiterhin jagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade rastet, dann kann man sich entscheiden, dieses Minigame habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ich denke mal, das wird ähnlich sein. Ansonsten ist es im Grundprinzip das gleiche Spiel. Also es ist immer noch so, dass du immer wieder so Encounter hast, zum Beispiel es gewittert, es gibt Nebel, es gibt Fremde in der Nähe, wie reagierst du da drauf? Du kommst an Flussmundungen, wie möchtest du den Fluss überqueren? Du kannst dir anhören, was deine Mitreisenden zu sagen haben, du kannst teilweise mit denen handeln und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich wirklich cool und kannte ich so in der Form auch nicht. Also natürlich gibt es diese Reise-Adventure-Games, also Banner-Saga oder so fällt mir da zum Beispiel ein, aber das ist schon auch nochmal anders, weil es nicht diesen historischen Anspruch einfach hat.
Gut, bei Banner-Saga gab es ja auch noch so dieses tiefe Kampfsystem, was ja auch noch mit drin war. Ich denke mal, sowas wird es hier wahrscheinlich eher nicht geben.
Nee, voll, gar nicht eigentlich. Und ja, was man vielleicht noch sagen kann, dass es natürlich auch irgendwo dann halt immer wieder diese Momente gibt, wo man wirklich merkt, dass es ein Spiel für den Geschichtsunterricht ist. Also zum Beispiel bin ich auf so einen indigenen Dorf gestoßen und der hat mir dann erstmal erzählt, zu welchem indigenen Volk er eigentlich gehört. Also hat dann den Stammesnamen gesagt und was sie so machen und so. Und das ist natürlich dann schon so, wo du dieses, wo das so ein bisschen aufploppt. Ich glaube, aber Kindern fällt das vielleicht gar nicht so auf, würde ich sagen.
Hat sich denn rausgerissen oder hast du gedacht, cool, ich lerne hier mal was?
Ja, ich weiß nicht, wie diese Lernerfahrung wirklich verfängt, wenn du das einmal hörst. Ja, also ich habe es jetzt nicht böswillig aufgenommen oder so, dass er mir das Gefühl gegeben, dass es nicht zum Spiel passt. Also das war schon gut, dass das da war, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich lerne wirklich was. Also das hätte, vielleicht müsste das dann öfters kommen, ich müsste es öfters durchspielen und dann irgendwann würde ich mir merken, okay, die haben in dieser Region gewohnt und wurden von den Weißen dann so vertrieben oder so.
Hast du das aktuelle auch noch gespielt?
Nein. Also ich habe wirklich nur diese zwei Versionen gespielt und mir ein bisschen was angeguckt zu der neuesten Version, aber das ist, also da kann ich eigentlich kein wirkliches Urteil drüber fällen. So.
Okay, kommen wir vielleicht zum Urteil. Jetzt so von dem, wie du jetzt das so berichtet hast, klingt es für mich so, als ob dir die ältere Version besser gefallen hat als die Neuauflage aus den 90ern.
Boah, es ist ganz schwierig zu beurteilen, finde ich, weil die Spiele einfach, glaube ich, einen anderen Fokus setzen oder beziehungsweise natürlich dieses ältere Spiel auch einfach weniger Möglichkeiten hätte. Also vielleicht wäre es der neueren Version viel ähnlicher, wenn die technischen Hürden oder die Beschränkungen nicht da gewesen wären. Mhm. Ich glaube, für die damalige Zeit ist diese Version aus den Mitte der 80er wirklich outstanding, weil es auf einer technischen Ebene beeindruckend ist, weil es auch für den Kontext Lernspiel wirklich Sinn macht, weil es sich aufs Wesentliche fokussiert. Trotzdem würde ich sagen, dass hier gewisse Schwächen vorhanden sind, vor allem weil manche Teile der Geschichte einfach nicht in ihrer Tiefe behandelt werden, wie sie behandelt werden müssen. Also dass zum Beispiel die indigene Kultur zwar vorkommt, aber nicht so behandelt wird, wie man sie heute behandeln würde, aus einer Geschichtsperspektive. So, was mit denen passiert ist, was das eigentlich für eine Auswirkung hat, dass die ganzen weißen Siedler da den ihr Land bevölkert haben und so. Und das wird in der neueren Version schon teilweise angesprochen und ist in der letzten Version noch intensiver behandelt worden. Also ich habe gelesen, dass hier wirklich auch Geschichtsforscher aus der indigenen Kultur von Amerika mitgearbeitet haben und versucht haben, diesen Teil dann noch mal adäquater und besser ins Spiel zu integrieren. So, das finde ich cool. Also, dass es da auch Fortschritte einfach gibt mit der Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Das hört sich ja wirklich sehr positiv dann an.
Also vielleicht nochmal ein Appell, dann sich wirklich diese letzte Version jetzt nochmal anzuschauen und zu gucken, ja, vielleicht ist das wirklich einfach dann die, wenn man es aus der geschichtswissenschaftlichen Perspektive anschauen würde, die adäquateste oder die realistischste Version. So. Ja. Aber ich finde, beide Spiele sind cool. Also irgendwo, also dieses Erschlagensein von den ganzen Möglichkeiten bei dieser The Oregon Trail 2 fand ich auch irgendwie beeindruckend. Also ich würde es gar nicht mal negativ sehen. Es ist bloß einfach, man muss es wissen und man muss damit umgehen.
Okay, sehr schön. Hast du noch etwas, was du zu dem Spiel oder den Spielen noch sagen möchtest?
Na, ich kann nur sagen, dass also diese Reihe extrem erfolgreich war. Also gerade in Amerika haben das wohl sehr, sehr viele Leute gespielt, gerade in ihrer Kindheit. Es gibt bis heute zig Reddit-Foren und Threads, die sich mit den Spielen auseinandersetzen. Ich glaube, irgendwie insgesamt hat sich die ganze Reihe über 64 Millionen Mal verkauft. Das ist beträchtlich, wenn man überlegt, dass große Videospielereien nicht auf viel mehr Verkäufe kommen. Also das ist schon ziemlich weit oben. Klar, wahrscheinlich nicht für die Preise. Also wenn man sich den Umsatz anschauen würde, wäre es vielleicht nicht so hoch. Teilweise haben Schulen bestimmt auch einfach kostenlos bekommen und so. Aber ich finde, das ist eigentlich was man mal gehört haben sollte, wenn man sich mit Videospielgeschichte auseinandersetzt. Und interessant als Fun Fact, der eigentliche Ideengeber, der Don Ravitch, der hat keinen einzigen Cent mit diesem Spiel verdient. Also der hat dieses Spiel, dieses erste Version 71, hat er mitentwickelt. Das war seine Idee. Und er hat das dann irgendwann übertragen, einfach die Rechte. Und ja, hat da nie wirklich Geld mit verdient. Das ist dann schon, finde ich auch, ja, aber hat ihn auch nicht gestört. Also in dem Interview, das er vor ein paar Jahren gegeben hat, hat er jetzt klang jetzt nicht so, dass er da ein Problem mit hätte.
Okay. Respekt.
Ja, er hat sich einfach er sieht sich irgendwie als Geschichtslehrer und sein Auftrag ist halt, Geschichte zu vermitteln und er hat das damals als eine Möglichkeit gesehen, den Kindern halt gewisses Wissen zu vermitteln über halt diese Westbewegung und Ja, das war sein Auftrag. Mehr auch nicht.
Ja, sehr schön. Dann haben wir es, glaube ich, für heute wieder geschafft. Also sind wir heute mal tatsächlich mit zwei Spielen rausgegangen, die ja insgesamt doch eher positiv zu bewerten sind. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal geschafft haben.
Ich glaube auch nicht. Es sind insgesamt sogar drei, wenn man beide Stimmt. Teile mitbezieht. Also wirklich.
Richtig. Ja. Also vielleicht ist ja etwas dabei, was euch hier nochmal interessiert.
Dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Achso, nein, wir wollten ja noch Werbung machen. Das fällt mir jetzt wieder ein. Werbung, genau. Wir sind ja Teil des M10Z-Kollektivs und es gab vor kurzem wieder eine Quizrunde, die ihr euch jetzt auf YouTube auch anschauen könnt. Da haben Jan und ich auch mitgequizt. Ich verrate mal nicht, wie wir abgeschnitten haben, aber es war bis zum Ende spannend.
Definitiv.
Genau, dann bis bald und tschüss.
Tschüss.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.